Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Bei dem der chinesische Staatspräsident die Kanzlerin dringend aufgefordert hat, nicht sich an die Seite der Amerikaner zu stellen, was erstmal ein Hinweis darauf ist, dass die chinesische Seite diesem Konflikt eine sehr große Bedeutung zumisst und sich auch nicht für unangreifbar hält.
Hallo meine Damen und Herren, guten Morgen Sigmar.
Guten Morgen Bert.
Nun, Sigmar Gabriel und ich führen heute unser 81. Gespräch im Rahmen der Podcast-Serie Global Chances. Nahezu zwei Jahre haben wir wöchentlich relevante außen- und wirtschaftspolitische Themen diskutiert und gelegentlich dabei gestritten. Und es ist eine erfahrungsgesetzliche Tatsache, dass man eigentlich aufhören sollte, wenn es am schönsten ist. Sprich, in unserem Fall, solange die Zuhörerzahl nicht zurückgeht. Und solange es uns Spaß macht. Und deswegen möchte ich Ihnen mitteilen, dass das heutige Gespräch unser letztes in dieser Podcast-Serie ist. Aber Sie können sicher sein, wir werden befreundet bleiben. Da die bald Fahrt aufnehmende Diskussion im Wahlkampf weniger außenpolitische, sondern meines Erachtens nach mehr innen- und wirtschaftspolitische Themen zum Inhalt hat, wird ab der nächsten Woche die Gesprächsreihe weitergehen, aber mit einem anderen Gesprächspartner. Mein neuer Gesprächspartner wird dann Professor Michael Hüter sein. Er ist derzeit Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das ist ein von den deutschen Arbeitgeberverbänden und der deutschen Industrie getragenes Forschungsinstitut mit Sitz in Köln. Ich kenne Michael Hüter seit seiner Zeit, als er Chef des wissenschaftlichen Stabs des Sachverständigenrates war, also seit mehr als 20 Jahren. Und Sie können sicher sein, dass unsere Gespräche mutmaßlich etwas wirtschaftlicher, wirtschaftsnäher sein werden, aber sicher nicht weniger launig. Das zu diesem Thema.
Mit Sigmar möchte ich mich, vielleicht kann ich mich an der Stelle erstens bedanken für zwei Jahre gemeinsamer Arbeit bei dir, Bert, aber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und mich auch dafür bedanken, dass ich nicht genötigt werde, im Bundestagswahlkampf Stellung zu nehmen, zum Beispiel zu den wirtschaftspolitischen Positionen meiner Partei. Da bin ich ganz froh, dass das jetzt jemand anders macht.
Ja, aber wir werden mit Sicherheit im Gespräch bleiben.
Ganz sicher.
Ja. Heute möchte ich mit dir die folgende Frage diskutieren. Ist keine wirtschaftliche, jedenfalls keine in erster Linie wirtschaftliche. Und diese Frage lautet, wie soll sich das auseinanderstrebende Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen, in dem sich nach Lage der Dinge zuspitzenden Konflikt zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten China und Deutschland positionieren, nämlich die Erwartungen, dass dieser Konflikt nach der Wahl von Biden sediert wird, hat sich ja als grandioser Irrtum erwiesen. Das heißt, der Konflikt eskaliert und spielen sogar schon militärische Fragen eine Rolle. Und das kann natürlich nicht ohne Konsequenzen und auch ohne Positionierung von Deutschland und der EU vonstatten gehen. Was sagt der ehemalige Bundesaußen- und Wirtschaftsminister dazu?
Ja, das ist vermutlich die Frage, die jedenfalls die wirtschaftliche Entwicklung der Welt, aber auch die Sicherheitspolitik in der Welt die nächsten 10 Jahre am meisten beschäftigen wird. Und wenn es etwas gibt, worüber sich die USA und China einig sind, dann darüber, dass ein gefährliches Jahrzehnt vor beiden liegt.
Vor beiden.
Nicht das vor Biden liegt, vor beiden Seiten.
Seiten liegt, nicht vor dem Präsidenten.
Nicht vor dem Präsidenten, sondern beide ein gefährliches Jahrzehnt vor sich haben. Nicht, weil beide die Absicht hätten, sozusagen sich militärisch aggressiv gegeneinander zu verhalten, aber weil alle wissen, dass wenn sie den Konflikt nicht unter Kontrolle behalten, eine militärische Konfrontation möglich ist. Insbesondere immer um die Frage der, wo es um Taiwan geht, weniger um Hongkong, stärker um Taiwan. Das sozusagen, darüber sind sich beide einig, dass ein risikoreiches Jahrzehnt vorsieht. So, ja, die Frage ist,
zumal ja auch China noch nicht den Status der Sowjetunion erreicht hat, wo es dann eben einen, ja, Stillstand auf Augenhöhe gab.
Nein, das ist der einzige Bereich, wo China weit hinter den Vereinigten Staaten zurücksteht, ist sozusagen die militärischen Fähigkeiten. Aber erstens rüsten sie auf und zweitens ist das eigentlich kein Maßstab, weil natürlich selbst bei dem Unterschied der militärischen Fähigkeiten eine Konfrontation dieser beiden Staaten ein Desaster wäre und unfassbar viel Menschenleben kosten würde. Deswegen werden beide versuchen, das zu verhindern. Welche Rolle kann Europa spielen? Erstens keine, bei der wir irgendwie, wie manchmal deutsche Verteidigungspolitiker fordern, irgendwelche Kanonenboote in die chinesische See schicken. Das ist nicht unsere Rolle, dabei übernehmen wir uns und das wäre sogar auch noch die falsche Symbolik. Was wir tun müssen ist, dass Europa mit anderen, die diese Gefahr der Eskalation des Konfliktes auch beobachten, zum Beispiel ist das Australien, überlegen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Konflikt zu managen, einzuhegen, dass er sich auf ökonomische Rivalität, auf Wettbewerb, auf technologische Rivalität bezieht, aber nie eskaliert mit in Richtung militärischer Konfrontation. Kann man die an den Tisch der WTO holen? Ist das eine Möglichkeit, sozusagen den Konflikt zu managen? Darum müsste sich die Europäische Union bemühen. Man muss nur sagen, sie hat kein besonders starkes Gewicht. Auf der anderen Seite, es soll ja ein Telefonat zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin Mitte dieser Woche gegeben haben, bei dem der chinesische Staatspräsident die Kanzlerin dringend aufgefordert hat, nicht sich an die Seite der Amerikaner zu stellen, was erstmal ein Hinweis darauf ist, dass die chinesische Seite diesem Konflikt eine sehr große Bedeutung zumisst und sich auch nicht für unangreifbar hält. Natürlich versuchen die Chinesen jetzt zu argumentieren, ihr Europäer, ihr müsst autonom bleiben, ihr dürft da nicht eine Seite einnehmen. Das ist sozusagen die Haltung und das verlockende Angebot ist, ihr wisst doch, wie gerne wir mit euch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite stehen die USA uns politisch, gesellschaftlich, kulturell, auch ökonomisch natürlich wesentlich näher. Und die Frage ist, ob Europa es schafft, diese Position zu nutzen, um mit anderen gemeinsam Konfliktmanagement voranzutreiben. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, aber wenn wir nach einer Rolle für uns suchen, dann diese.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Da würde ich aber gerne einhaken. Du sprichst ja von Europa, als sei das, sagen wir mal, ein homogenes Entscheidungszentrum. In meinen Augen beobachten wir aber ein Auseinanderdriften von Europa. Das ursprünglich in den 50er Jahren geplante Europa war ja dadurch gekennzeichnet durch Aristoteles und Christentum und von dem Bestreben, den Einfluss des nationalstaatlichen Denkens ein Stück weit zurückzudrängen. Meines Erachtens ist seit der wiederum in meinen Augen überalten Osterweiterung der EU diese Gemeinschaft sehr viel heterogener geworden und nicht mehr in der Lage, mit einer Stimme zu reden.
Das ist sie ganz gewiss. Das ist sie aber zum Beispiel schon zwischen Nord- und Südeuropa in der Frage der ökonomischen Stabilität. Mhm. Und in der Tat ist dieses Auseinanderdriften der Europäischen Union, sozusagen die Zentrifugalkräfte, die da gerade sichtbar werden, ist das das größte Risiko. Weil das natürlich die beiden anderen großen Partner sehen. Das sehen die Chinesen. Deswegen versuchen sie ja auch, mit ihren Instrumenten Europa zu spalten. Diese Gruppe der sogenannten 17 plus 1. Das sind nicht alles Mitglieder der Europäischen Union. Sind auch welche dabei aus dem westlichen Balkan, die der EU noch nicht angehören. Aber das ist ein Versuch, Chinas Einfluss zu nehmen. Übrigens interessanterweise, die Gruppe heißt in Europa 17 plus 1. In China heißt sie 1 plus 17. Das macht ein bisschen
die Gewichte klarer. Das ist klar, das Gewicht, wer den Hut aufhat, ja.
Umgekehrt hat das zumindest auch die USA unter Donald Trump ja auch versucht, Europa zu spalten, weil sie auch dort sehen, die sozusagen diese Zentrifugalkräfte, wenn Europa überhaupt eine Chance haben will, in diesem Konflikt wenigstens Gehör zu finden, ich rede noch gar nicht davon, wirklich Einfluss zu gewinnen, dann allerdings muss man das nachholen, was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel eigentlich vorhatte für die Ratspräsidentschaft Deutschlands, nämlich eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union zu China zu entwickeln. Das ist misslungen, auch wegen, nicht zuletzt wegen der Pandemie. Die hat die Tagesordnung sozusagen umgestoßen. Es war ja eigentlich geplant, ein europäisch-chinesischer Gipfel. Ob der jetzt nur wegen der Pandemie abgesagt wurde oder vielleicht auch, weil es noch keine Ergebnisse gegeben hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ohne dass Europa eine gemeinsame Haltung zu China entwickelt, die vermutlich eine differenziertere sein wird als die der Amerikaner, werden wir keinen Einfluss gewinnen in dem Streit.
Ja, wäre nicht eine weitere Voraussetzung, dass wir die eigentlich in der Mottenkiste verschonende Idee der Europa zweier Wissenschaften vielleicht noch mal etwas reaktivieren sollten? Zweier Geschwindigkeiten reaktivieren sollten. Nämlich, es ist doch meines Erachtens klar, dass zwischen, sagen wir mal, den westlichen Ländern und den osteuropäischen Ländern doch ein tiefer, auch ideologischer Graben sich aufgetan hat, von den ökonomischen Differenzen ganz zu schweigen.
Naja, erstmal muss man ja zugeben, wir haben dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja, der Euro ist nicht überall eingeführt. Das Schengen-Abkommen gilt nicht für alle gleichermaßen. Es gibt Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nicht Teil des Schengen-Abkommens sind. Die Frage ist, was hat das eigentlich zur Folge, wenn man das zur offiziellen Politik erklärt? Das ist ja, gehört ja zu den unterschiedlichen Vorschlägen über die weitere Entwicklung der Europäischen Union, die Jean-Claude Juncker in seiner letzten Phase seiner Kommissionspräsidentschaft hat er ja ein Papier vorgelegt mit unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten der EU, hat gesagt, wir wollen das hier gar nicht in der Kommission entscheiden, aber das sind die, sagen wir mal, verschiedenen Möglichkeiten. Davon ist dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wo die stärker zusammenarbeiten wollen in einzelnen Politikfeldern, die müssen das auch dürfen. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass es eine abgestimmte und gemeinsame Außenpolitik eines Teils der Mitgliedstaaten gibt. Das ist leider nie entschieden worden. Hat die Pandemie Gründe, aber es hat auch andere Gründe, weil natürlich ein Land wie Polen, 40 Millionen Einwohner, auch die Balten, sofort die Sorge hätten, dass die Europäer zweiter Klasse werden. Macron fängt das immer auf und sagt, das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten schließt niemanden aus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ja mitmachen bei einer stärker europäisierten Politik, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik oder in der Steuerpolitik oder in der Außenpolitik. Aber ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt.
Aber Entschuldigung, aber das verkleistert doch die großen Probleme zwischen den traditionellen westlichen Ländern und den osteuropäischen Ländern. Dort wird doch die Gewaltenteilung nicht akzeptiert und die Menschenrechte haben dort ein anderes Gewicht. Also ich glaube, die großen ideologischen Unterschiede, die wir haben, werden bei deiner Rhetorik ein bisschen verkleistert. Nämlich die Gründungsväter der EU wollten den Nationalstaat zurückfahren. Und in vielen ostdeutschen Ländern ist der Nationalstaat ein Symbol von der Befreiung des Sozialismus.
Ja, das ist doch auch in Ordnung. Ich finde, den Konflikt kann, das ist ein Konflikt, den die Europäische Union aushalten muss. Mhm. Also wenn die deutschen Europa-Euphoriker immer von den Vereinigten Staaten von Europa reden, dann gruselt's die Osteuropäer, weil für die Nation über Jahrhunderte ein Freiheitsbegriff ist, den sie ja erst seit wenigen Jahren für sich in Anspruch nehmen können. Also einem Polen zu erklären, dein 200-jähriger Freiheitskampf, dass du endlich eine eigenständige Nation bist, den vergiss mal. Morgen wirst du Teil eines anonymen Gebildes, das sich europäische Vereinigten Staaten von Europa handelt. Dass die Polen das nicht wollen, das finde ich einen aushaltbaren Konflikt. Gut,
aber dass auch die Gewaltenteilung und Menschenrechte, sagen wir mal, doch also sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Behauptung, die Menschenrechte werden anders wahrgenommen. Also nehmen wir mal die Rechte von Homosexuellen. Ich kenne noch den Paragraphen 175 als Bestandteil des Strafgesetzbuches in Deutschland, der übrigens mit der sozialliberalen Koalition der 70er Jahre nicht verschwunden war, sondern erst Mitte der 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland vollständig aufgehoben wurde. Ich will noch mal, meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis ihres Ehemanns, um arbeiten zu gehen
aber,
und ein Bankkonto zu eröffnen.
Aber das zeigt doch, da gibt es eine Emanzipation. Und in Ungarn und Polen sehe ich das eigentlich nicht. Da wird ja auch die Gewaltenteilung in Frage gestellt.
Damals, erstmal, dieses Oberlehrerhafte der Deutschen geht mir total auf die Nerven. Gut. Wir tun so, als hätten wir die Liberalität erfunden. Mhm. Sie ist erstens durch ausländische Mächte bei uns in einen Krieg erzwungen worden. Und dann gab es in der Tat eine Frauenbewegung, eine Bewegung um soziale Rechte, eine Gleichstellungsbewegung. All die haben die heute existierenden Rechte erkämpft. Warum, und in dieser Zeit waren wir übrigens schon Mitglied der Europäischen Union, warum sagen wir wollen jetzt Leute nicht dabei haben, die das, bei denen sich die Frauenbewegung noch nicht durchgesetzt hat. Wir sehen gerade in Polen, wie massiv die Regierung unter Druck gerät, als sie versucht, Schwangerschaftsabbrüche noch schwerer zu machen oder zu verunmöglichen. Es ist also keineswegs so, dass in diesen Ländern kein demokratischer Prozess stattfindet. Die Gegenfrage muss erlaubt sein. Was passiert eigentlich, wenn wir die abhängen? Wird Europa dadurch stärker? Ich behaupte nein. Zweitens wird die Demokratiebewegung in diesen Ländern stärker? Ich würde sagen auch nein. Also was erkaufen wir uns, wenn wir sagen, wir lassen die sozusagen als Europäer zweiter Klasse mitlaufen? Deswegen glaube ich, dass es keine Alternative gibt, jedenfalls keine bessere, als den mühsamen Versuch zu machen, mit Blick auf die Außenpolitik die Länder beieinander zu halten. Ich vermute sogar, dass zum Beispiel in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik die stärkste Klammer existiert in Europa, wo ein anderes Land
Frankreich
das eigentliche Problem ist. Deutschland.
Oder Frankreich.
Frankreich und Polen haben zur Frage, sollen wir sollen wir zum Beispiel auch bereit sein, im Norden Afrikas uns militärisch zu engagieren, wenn wir sehen, dass dort korrupte Regime Bürgerkriege führen oder Leute versklaven, diejenigen, die da sozusagen eher der Bremsklotz bei einer stärkeren europäischen Verteidigung sind, sind wir Deutschen. Wir wollen das nicht. Ich habe gerade gelesen vor ein paar Wochen, dass auch der sozialdemokratische Kanzlerkandidat eine europäische Armee fordert. Naja, er muss dann dazu sagen, dass diese europäische Armee so lange keine Chance hat, solange der Einsatz eines deutschen Soldaten immer von der Frage abhängt, ob das deutsche Parlament zustimmt oder nicht. Wieso sollen eigentlich die Niederlande und Italien und Frankreich sagen, wir lassen uns auf die Entwicklung einer europäischen Armee ein, wenn nicht sicher ist, dass die im Ernstfall auch eingesetzt werden kann, weil möglicherweise der deutsche Bundestag schlechte Laune hat oder ein Wahlkampf vor der Tür steht. Und deswegen, wenn wir anfangen, über die Frage zu reden, wie kommen wir besser voran, muss man schnell aufpassen, dass bei dem Finger, wenn wir auf jemanden zeigen in Europa, nicht bekanntermaßen mindestens drei Finger auf einen zurückweisen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung, die wir hinkriegen müssen. Und da ist Deutschland, sagen wir mal, auch ein Land, das seine nationalen Befindlichkeiten hat. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Deutschen nicht immer auf die anderen zeigen und selber sagen, aber bei uns müssen die Ausnahmen natürlich gelten.
Naja, das klingt mir so ein bisschen so, wie es ist, so ist es gut und so muss es sein. Nein. Also man kann das schon, würde ich mal
das
sagen.
Das darf nicht eng bleiben.
Das kann das schon differenziert sein, weil wir ja auch noch, sagen wir mal, die großen europapolitischen Fortschritte sind ja letztlich im Schulterschluss von Deutschland und Frankreich erzielt worden. Ja? Und den sehe ich auch nicht mehr.
Also in den letzten 81 Sendungen ist es dir ja gelungen, mich vom Schönredner Europas zum eher skeptisch auf Europa schauenden Beobachter zu machen. Das gebe ich gerne zu. Du legst natürlich deine Finger immer in die richtigen Wunden. Meine einzige Antwort ist nur, dass ich nicht sehe, dass es ohne diese Europäische Union in ihrem jetzigen Zustand einfacher wird. Du hast recht. Die beiden Motoren fallen derzeit aus. Deutschland fällt aus, weil wir in einer Übergangsphase sind, wo selbst wenn morgen der Kanzler gewählt würde, 12 Monate vergehen, bevor der sich überhaupt zurechtfindet in der internationalen Politik Europas. Und wenn er das geschafft hat, ist Frankreich mitten im Präsidentschaftswahlkampf und wir wissen übrigens nicht, ob Macron tatsächlich gewinnt. Das ist eine große Frage. Beide Länder fallen in den nächsten 12 bis 18 Monaten, hoffentlich wird es nicht mehr, aus, weil sie nach innen schauen, statt nach außen. Das ist ein bisschen das Verrückte auch im deutschen Wahlkampf, wer sich so anschaut, über was geredet wird. Die Welt verändert sich an einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber wir gucken eigentlich nur nach innen. Wenn man nach 16 Jahren Angela Merkel ein faires Urteil fällen will über ihre Kanzlerschaft, dann muss man, glaube ich, sagen, ja, sie hat unglaublich viele Krisen gemeistert. Sie hat in schwierigen Zeiten das Schiff Deutschland auf stabilem Kurs gehalten. Und dann kommt das Aber. Sie hat es auch davor bewahrt, sich mit den Veränderungen in der Welt auseinanderzusetzen. Sie hat sozusagen ein bisschen durch ihre Person, durch die Art, wie sie Politik gemacht hat, die Stärke Deutschlands, die wirtschaftliche Stärke, hat sie das Land rausgehalten aus einer notwendigen Debatte darüber, was verändert sich in der Welt und was hat das für uns Deutsche für Konsequenzen. Das ist vielleicht die zweite Seite der Politik Angela Merkels. Ich bin gespannt, wie die Historiker sich das anschauen. Ich glaube, sie ist eine große Kanzlerin und sie hat Unglaubliches geleistet. Aber sie hat Deutschland auch nicht sozusagen hineingeführt in das Lernen über diese veränderte Welt.
Ja, aber sie war eine große Kanzlerin, was die Moderation und teilweise Lösung außenpolitischer, weltpolitischer Krisen angeht. Aber dass sie eine große Kanzlerin dabei war, Deutschland wirtschaftspolitisch voranzubringen, das heißt innenpolitische Themen ranzugeben, das sehe ich in dieser Form noch nicht.
Nein, Gott, Deutschland hat 10, 15 Jahre ein goldenes Jahrzehnt erlebt, ja. Ein bisschen mehr, weil wir
das
die großen
Selbstläufer.
Ja, die großen Profiteure der Globalisierung. Ich glaube, der Begriff stammt von dir, die Industrialisierer der Welt.
Ja.
Das ist sozusagen der große wirtschaftliche Lauf gewesen. Aber trotzdem, ich meine, ich darf mal erinnern, Ukraine-Krise, wir merken das noch immer.
Außenpolitische Krisen, völlig richtig.
Ja. Oh, Finanzkrise, die ja uns auch erwischt hatte, Euro-Krise, Griechenland, Terror, Flüchtlingsbewegung. Das, finde ich, hat das Land in der Führung Angela Merkels eigentlich alles ziemlich stabil überstanden. Selbst diese Flüchtlingskrise ist, wenn man jetzt mal auch zurückblickt, sagen wir jetzt nicht mit schweren Kollateralschäden in Deutschland abgelaufen. Aber was nicht stattgefunden hat in Deutschland, ist eine aufgeklärte Diskussion darüber, wie die Welt sich gerade ändert und was das für uns Stress bedeutet. Weil die guten Zeiten, dass die Amerikaner für uns die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, vorbei sind. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was jetzt kommen muss. Deswegen vermute ich übrigens, dass wir nicht so schnell wieder eine 16-jährige Kanzlerschaft erleben werden. Weil die Veränderungen in der Welt so dramatisch sind, dass die Anforderungen an die Politik viel konfliktbeladener sein werden als in den letzten 16 Jahren und es deswegen auch häufiger zu Regierungswechseln kommen wird.
Das mag sein, aber zurück zu meiner Eingangsfrage. Was siehst du denn oder wo siehst du europapolitische, sagen wir mal, Aktivitäten, die ein doch Zusammenwachsen dieser Staatengemeinschaft nahelegt, vor dem Hintergrund eben des eingangs beschriebenen Konflikts zwischen China und USA, der ja gleichermaßen zunächst einmal ein wirtschaftlicher ist, aber trotzdem wird er zu einem geopolitischen Konflikt werden. Das ist ja klar, auch die Strategie hinter China über die neue Seidenstraße versucht sie ja ein Cordon von assoziierten Staaten zu schaffen. Das heißt also, wie sollte sich Europa vor diesem Hintergrund positionieren und vor allen Dingen, wer sollte diese Positionierung orchestrieren?
Also ich glaube, am Ende geht das nicht ohne Deutschland und Frankreich. Auch, also ich sehe keine ordnende Kraft. Die Kommission kann das nicht alleine. Wir werden erleben, dass auch wenn die beiden Länder derzeit sehr nach innen schauen, am Ende werden wir sehen, dass Europa nur dann überlebt, wenn der Rat der Staats- und Regierungschefs seiner Rolle gerecht wird. Wir werden eine Phase des intergouvernementalen Europas haben und nicht eine, wo beispielsweise die Kommission oder das Parlament die entscheidende Rolle spielen. Aber die Nationen werden. Das Zweite ist, was muss man tun? Warum ist es eigentlich so kompliziert, mit den Amerikanern darüber zu verhandeln, warum man nicht eine Alternative zur chinesischen Seidenstraßeninitiative anbietet, um in Zentralasien und Afrika in Wettbewerb mit den Chinesen zu kommen? Warum? Also es kann ja nicht am Geld scheitern. Das würde unseren Unternehmen helfen. Das würde bedeuten, dass wir in den Wettbewerb treten. Ich kenne eine ganze Reihe afrikanischer Staatschefs, die uns schon vor Jahren gesagt haben, Mensch, wir wollen nicht abhängig werden von China. Wir wollen Alternativen haben. Und ich meine, eins ist auch klar, die Europäische Union und die Staats- und Regierungschefs müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir vor einer gewaltigen Transformation stehen, nicht nur in der Machtverschiebung der Welt. Amerika ist eben, die Pax Americana ist vorbei. Es wird keine Pax Sinica geben. Wir haben einen gewaltigen Wandel in der Digitalisierung. Unsere Wertschöpfungsgrundlagen verändern sich dramatisch. Wir haben den Klimawandel. Das sind alles so starke Transformationstreiber, dass wir das nicht überleben werden, wenn wir das nicht gemeinschaftlich machen. Dann werden wir an den Rand der Weltpolitik gedrückt werden.
Aber dann gut, dann nochmal eine Petitesse. Also wir sind klar, also Europa muss wieder an Kraft gewinnen durch eine Kooperation von Deutschland und Frankreich. Einverstanden. Aber ist es nicht ein Unding, wenn man Europa als Entscheidungsinstitution etablieren will, dass europäische Wahlen mit großem Aplomb durchgeführt werden. Das Sagen hat der Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs. Das passt ja eigentlich nicht dazu, dass es, wie gesagt, zu einem europäischen Bewusstsein kommen kann.
Ja, ich glaube, da hat auch das Auskungeln der letzten Präsidentschaft der Europäischen Kommission sozusagen dem Europabewusstsein ein Tort angetan. Menschen vergessen zwar viel
das
schneller,
Frau von der Leyen Europa, aus der Tüte gezogen
die
hat.
Nie zur Debatte stand. Alle hatten den Eindruck, wenn wir zur Europawahl gehen, da gibt es zwei Spitzenkandidaten, von mir aus auch drei, wenn man die Grünen dazu nimmt. Unter denen wird es hinterher ausgehandelt. Da wird es wieder ganz anders, der nie zur Wahl gestanden hat. Und ich glaube, daran werden sich bei der nächsten Europawahl Menschen erinnern und werden fragen, welchen Trick präsentiert er uns denn heute? Also das, glaube ich, war ein großer Fehler, nicht weil ich was gegen Frau von der Leyen hätte. Das ist jemand, der sozusagen Europa, ich hätte jetzt fast gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen bekommen hat. Ihr Vater, Ernst Albrecht, war europäischer Beamter, Spitzenbeamter, ist eine glühende Europäerin. Aber wenn man vor einer Wahl sagt, am Ende soll es der werden, dessen Parteigruppierung bei der Wahl die meisten Stimmen kriegt, und dann wähle ich jemanden aus, der im Hinterzimmer ausgekegelt wird und bei dem niemand jemals damit gerechnet hat, der stünde überhaupt zur Wahl. Das ist kein besonders kluger Umgang mit Europa.
Ja, aber das zeigt doch, dass die führenden Politiker in den Staaten, die es Sagen haben, die Sache mit Europa vielleicht als Europa als Entscheidungsinstanz wohl doch nicht so ernst nehmen.
Wenn Sie das nicht tun, dann werden wir dafür politische Preise bezahlen, dann werden wir in größere Abhängigkeiten geraten, dann ist das ganze Gerede von europäischer Souveränität Schall und Rauch, wenn unsere Kinder erwachsen sind. Das heißt ja nicht, dass ein zusammenwachsendes Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik die einzige Alternative ist. Die andere Alternative kann natürlich sein, dass sich je nach Lage wieder andere Partner gesucht werden und Europa vielleicht am Ende wirklich nur noch ein Binnenmarkt ist. Das ist ja ein bisschen die Vorstellung, die auch manche haben. Das würde eigentlich reichen, mehr braucht man eigentlich nicht. Aber dann heißt das, wir haben in der Welt keinen Einfluss. Dann werden die politischen Entscheidungen schon in unserem Nachbarkontinent Afrika, im südlichen Mittelmeer, werden ohne unseren Einfluss stattfinden. Und wir werden immer mit den Folgen zu kämpfen haben. Wir müssen dann immer mit dem klarkommen, was möglicherweise schief geht.
Ich kann das letzte Gespräch in dieser Serie nicht beenden, ohne eine sehr spekulative Frage zu stellen. Welche Farbkonstellation der nächsten Bundesregierung, Schwarz-Grün oder die Jamaika-Koalition, wäre für Europa die bessere?
Ich glaube, dass...
Killerfrage.
Nee, ich glaube, dass beide, also sowohl, also die beiden wären ja die CDU, die vermutliche stärkste Partei, was zurzeit nicht sicher ist. Aber
nicht der Fall, nicht so sicher ist, sagen wir es so.
Bei Schwarz-Grün und Jamaika wäre ja die CDU die stärkste Fraktion. Ja. Die FDP und die Grünen sind natürlich proeuropäisch. Sie unterscheiden sich dramatisch in der Frage, ob Europa auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik zusammenwachsen muss und wie man sozusagen, wie man den Euro zu einer internationalen Reservewährung machen kann.
Das wollen die Grünen. Richtig.
Das wird die FDP nicht wollen und wird ein Streitpunkt sein in der Koalition. Insofern wäre Schwarz-Grün, was das angeht, die einfachere Koalition für Europa.
Vielleicht auch die bessere. Vielen herzlichen Dank, Sigmar Gabriel.
Alles Gute.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.